Hallo und herzlich willkommen zurück zum Volksverpetzer-Podcast. Nachdem wir die letzte Folge live auf der Republika mit einer Spezialepisode aufgenommen haben, haben wir heute wieder eine Premiere. Wir sind heute das erste Mal zu dritt. Deshalb ist heute nicht nur, wie immer, Freddy bei mir, der leitende Redakteur von Volksverpetzer.
Und das war wie immer Thomas, der Chef von Volksverpetzer, sondern außerdem, um deinen Satz wieder aufzugreifen, ist heute mal wieder unsere liebe Redaktionskollegin Sophie bei uns. Willkommen, Sophie.
Dankeschön. Schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Wir haben heute, wie immer Podcast, wieder einige interessante Themen vorbereitet. Unter anderem geht es um einen Tagesschau-Fail zu Klima-NGOs, der euch sehr interessiert hat.
Außerdem gibt es endlich Klarheit darüber, warum im April in Spanien der Strom ausgefallen ist. Und es war nicht so, wie viele es kurz darauf berichtet hatten.
Aber unser Hauptthema heute ist eine große Recherche von Sophie und mir, in der wir alle 151 AfD-Abgeordneten im Bundestag recherchiert haben und über die wir jetzt gleich reden.
Volksverpetzer. Der Podcast.
Erstmal beantworten wir so wie immer ein paar ZuschauerInnen-Fragen. Weil wir heute aber sehr viel vorhaben, können wir diesmal leider nur eine beantworten. Und zwar, die werde ich an dich stellen, Thomas.
Oh no.
Und zwar kommt die Frage von Groß, so spricht man den Namen vielleicht aus. Glaubt ihr, dass sich die Union nach einem AfD-Verbot wieder entradikalisieren würde?
Ah, gute Frage. Also ich würde vorsichtig Ja sagen. Es ist jetzt kein Elfmeter, dass das passieren wird, denn so radikale Kräfte sind natürlich, entwickeln halt auch ein Momentum und irgendwann glaubt man halt diesen rechten Populismus halt auch selber leider. Und auch gerade Personen wie Merz war schon immer rechts, also der hat auch schon vor 20 Jahren gefordert, im Wahlkampf von 2005, glaube ich, als Angela Merkel das erste Mal Bundeskanzlerin wurde, dass sich der Wahlkampf mehr über Migration drehen sollte. Also der war schon immer so. Deswegen schwierig. Aber wenn ein Verbot der AfD durchkommen würde und erfolgreich wäre, würde das enorm viel Druck rausnehmen. Denn die AfD greift natürlich nicht nur rechtsextreme Stimmungen und Forderungen auf in der Bevölkerung, das ist auch so ein bisschen ein Trugschluss, sie verstärkt diese auch noch. Also sie ist auch einer der Gründe für den Rechtsruck, nicht nur das Ergebnis davon. Und wenn das wegfällt, wenn da der organisierte Rechtsextremismus, der parlamentarische Rechtsextremismus wegfällt, ist das natürlich mindestens ein Breathing Room für die Demokratie und die Möglichkeiten auch mal Politik zu machen, die da die Voraussetzungen für diesen Populismus und diesen Extremismus wieder wegnimmt. Und dann ist natürlich auch dann der Druck der Union weg, beziehungsweise andersrum, jetzt kann sie ja immer so drohen, und das hat sie ja auch gemacht vor der Bundestagswahl, zu sagen, ja, wenn ihr Demokraten nicht unsere Politik mitmacht, können wir ja immer noch mit der AfD abstimmen und das durchbringen. Und wenn diese Option wegfällt, dann muss die Union mehr Kompromisse machen und mit den demokratischen Parteien zusammenarbeiten und kann eigentlich im Zweifel eine, ja, rechtswidrige, rassistische Politik mit der AfD machen. Von daher eher ja. Was man auch sagen könnte, einer der Gründe ist, oder ein Argument für ein AfD-Verbotsverfahren. Oh, okay, direkt hartes Thema. Aber gut, dann schauen wir uns doch mal einfach genauer an, wie denn die AfD im Bundestag noch aussieht, denn noch ist sie da, auch wenn wir jetzt schon geträumt haben, dass das mal nicht so wäre. Das wichtigste, das größte Top-Thema heute ist eine ganz, ganz große Recherche, die Sophie und Freddy gemacht haben, und einer der Gründe, warum wir auch heute Sophie wieder dabei haben, damit sie euch das selber erzählen kann. Denn wenn ihr diese Folge beim Release anhört, am Freitag, den 27. glaube ich, ist diese Recherche gestern rausgekommen. Wir nehmen das einen Tag vorher auf, also noch ist es nicht draußen. Die sind im Endspurt. Aber wer es noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall rein. Aber erst nachdem Freddy und Sophie euch erzählt haben, was es da Cooles zu hören gibt.
Ja, genau. Also was für eine smoothe Überleitung von Thomas hier von der Zuschauerfrage direkt in unsere Recherche rein. Ja, das war wirklich so eine riesengroße Recherche, die einem irgendwann so über den Kopf gewachsen ist oder einfach so groß geworden ist, dass man wahrscheinlich wirklich nochmal ganz seine Gedanken sortieren muss. Und deswegen wäre es am besten, glaube ich, viel, wenn du mal ganz kurz anfängst zu erzählen. Für alle, die vielleicht auch den Artikel noch nicht gelesen haben oder dieses ganze Ding, diese Riesenrecherche von 18 oder 20 Seiten, wie lange die war, noch nicht angeschaut haben. Fass nochmal kurz zusammen, was genau wir gemacht haben, womit wir die letzten Wochen und Monate eigentlich zugebracht haben.
Genau. Also wir verlinken den Artikel natürlich auch in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr da reingucken wollt, was wir natürlich empfehlen, dann könnt ihr einfach draufklicken. Ja, wie Thomas schon gesagt hat, die AfD sitzt immer noch im Bundestag und das mit sehr, sehr, sehr vielen Abgeordneten, nämlich 151. Sie hatte noch nie mehr Abgeordnete im Bundestag. Und da hat es natürlich interessiert, was das genau für Leute sind, die jetzt im Herzstück unserer Demokratie sitzen, was die so machen, was die in der Vergangenheit schon gemacht haben. Das heißt, wir haben uns direkt nach der Bundestagswahl gedacht, als dann feststand, wer mit Namen und allem im Bundestag sitzt, wer sind diese Leute eigentlich. Und was wir nicht gemacht haben, ist investigativ recherchiert. Das ist alles, was wir zusammengetragen haben, ist öffentlich zugänglich. Wir haben wie immer natürlich alle Quellen verlinkt. Da ist auch nichts Geheimes dabei. Aber was wir herausgefunden haben, ist, dass wir zu über 100 Mitglieder des Bundestags der AfD konkrete Ergebnisse gesammelt haben. Und zwar zu rechtsextremen Verbindungen außerhalb der AfD. Ich meine, die AfD ist ja, wie wir schon lange wussten, selber rechtsextrem, aber seit der Hochstufung durch den Verfassungsschutz ja auch wirklich amtlich praktisch so. Aber es sind natürlich nicht die einzigen Rechtsextremen in Deutschland. Deswegen haben wir die weiteren Verbindungen gesammelt, auch Verbindungen nach Russland, Verbindungen zu Trump, sind ja beides auch gewaschene Faschisten, sagen wir mal. Aber auch Verfahren oder Ermittlungen, die im Zusammenhang mit AfD-Bundestagsabgeordneten gerade laufen, abgeschlossen sind, eventuell bevorstehen. All das haben wir zusammengetragen und da kann man sich so richtig schön durchscrollen, weil der liebe Freddy hat uns da das sehr schön grafisch auch aufbereitet.
Ja, genau. Es war uns auch sehr wichtig, dass es darum geht, dass diese Inhalte so zugänglich und einfach zu verstehen sind. Denn wie gesagt, das ist jetzt die eigentliche Recherche, ist jetzt nichts davon neu. Das basiert alles auf Quellen, die schon in irgendeiner Form öffentlich zugänglich waren. Und uns geht es aber darum, das auch mal gesammelt alles zusammenzutragen. Denn ich glaube, es ist vielen Menschen so irgendwo bewusst, dass die AfD irgendwie rechtsextrem ist oder sein muss oder wie auch immer. Aber warum das jetzt konkret so ist und wie hoch auch diese Dichte an Rechtsextremismus in dieser Partei bei konkreten Personen, bei Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern der Partei, die im Bundestag sitzen, sind, das ist unseres Wissens nach bisher zumindest nicht so in dieser Form zusammengetragen worden.
Genau. Und, also so die großen AfD-Persönlichkeiten wie jetzt irgendwie Braga oder Krah oder Chrupalla und so, darüber haben natürlich die großen Medien direkt nachdem der Bundestag zusammengekommen ist auch Hintergründe geliefert und haben das auch sehr gut gemacht, aber in dieser Gesamtheit haben wir das nirgendwo gesehen. Mhm. Und ja, ihr kennt uns, wenn wir was irgendwo nicht sehen, dann müssen wir es halt selber machen. Das heißt, Fred und ich haben das selber gemacht seit Ende Februar und ja, irgendwann dachten wir, wir kommen damit gar nicht mehr zum Abschluss, weil wir immer mehr und immer mehr noch gefunden haben. Wie viele Einzelbelege haben wir jetzt insgesamt nur in unseren Grafiken gefunden,
Freddy? Also ich hab gestern in den Grafiken gezählt, da allein waren es 276. Aber im ganzen Dokument wahrscheinlich um die 300 insgesamt. Und selbst das muss man ja immer noch sagen, wir haben das auch oft betont im Artikel, das ist noch nicht alles. Das ist zum Teil wirklich immer noch nur eine Auswahl an den Dingen. Das ist immer noch nur eine Übersicht. Man hätte wahrscheinlich immer noch mehr finden können. Der Grund dafür, dass wir das jetzt einfach trotzdem veröffentlichen, obwohl es sicherlich noch irgendwo einzelne Dinge gibt, die man finden könnte, ist, dass wir sonst, glaube ich, für immer und ewig sitzen würden, weil die AfD, glaube ich, schneller rechtsextreme Skandale produziert, als wir dann dazu kommen, die nachzutragen. Aber ja, irgendwann muss das Ding auch mal raus und genau das ist jetzt gestern passiert. Es ist gerade ein bisschen seltsam, darüber zu sprechen, weil jetzt aktuell, während wir das aufnehmen, ist der Artikel noch nicht veröffentlicht, aber wenn ihr das hört, wird er schon veröffentlicht sein. Nur für den Kontext nochmal.
Genau, wir sitzen noch in den Feinheiten, damit dann morgen auch wirklich alles hübsch genau. ist.
Ja, und ich glaube, ich würde auch noch mal ein bisschen gern darüber reden, warum wir diese Recherche jetzt konkret gemacht haben. Ich glaube, viele denken immer, ja, wir reden halt über die AfD, weil die halt nicht mögen so und weil wir die doof finden und deswegen wollen wir da drüber schreiben und uns drüber auskotzen und das stimmt auch, ja, aber das ist eigentlich nicht der Hauptanlass für diese Recherche, weil wir wollten nicht zeigen, dass die AfD rechtsextrem ist. Das ist bekannt, das haben mittlerweile sogar die Behörden verstanden, zumindest der Verfassungsschutz hat das verstanden, das Bundesamt. Das wussten wir auch schon vorher. Übrigens, als wir angefangen haben mit der Recherche, war das ja auch noch gar nicht bekannt, dass diese Hochstufung kommt. Das hat uns auch so ein bisschen unseren Plan fast durcheinander gebracht, weil wir damit gar nicht gerechnet hatten. Aber wir wollen zeigen, dass es nicht einfach darum geht, dass diese Partei so irgendwie wie so eine Blackbox halt irgendwie rechtsextrem ist und keine Ahnung, das sagt man halt so und das ist halt so, wie auch immer. Sondern wir wollen das ganz konkret zeigen, dass dort Menschen in dieser Partei sind, die in hohen Ämtern sitzen, also die Bundestagsmandate haben, die zum Teil Fraktionsvorsitzende und so weiter sind, also die mit die höchsten Repräsentationsmandate in Deutschland haben und die gleichzeitig Rechtsextreme sind. Und zwar nicht nur Rechtsextreme, weil sie Mitglied dieser rechtsextremen Partei sind, sondern auch unabhängig, auch davor schon und auch darüber hinaus diese Verbindungen in den Rechtsextremismus hatten und immer noch haben zum Teil. Und das ist so ein bisschen der Gedanke, den wir dahinter hatten, als wir diese Recherche angefangen haben und eigentlich auch jetzt immer noch haben. Und das wollen wir ganz konkret aufzeigen, dass es eben nicht einfach nur irgendwie diese Partei ist, sondern dass es ganz konkrete, krasse Fälle gibt, die sich sehr häufen, auch in der Bundestagsfraktion. Und ja, man darf auch nicht vergessen, diese Leute, die in der Bundestagsfraktion sitzen, die bekommen Diäten und diese werden finanziert aus unseren Steuergeldern, die wir bezahlen. Über ein Drittel der Einkünfte der gesamten Partei werden in irgendeiner Form vom Staat, also von Steuergeldern finanziert. Und auch dessen muss man sich bewusst machen. Das ist nicht irgendeine rechtsextreme Terrorzelle, über die man hier berichtet, die irgendwo im Geheim agiert. Nee, das sind Rechtsextreme, die offen und von uns finanziert agieren. Und ich finde, das sich immer wieder bewusst zu machen, ist sehr wichtig, dass man da auch nicht abstumpft dagegen und sich das immer wieder skandalisiert.
Genau. Und ich meine, indem wir es so übersichtlich und grafisch aufbereitet vorliegen haben, ist es auch einfach eine Faktensammlung für euch, die ihr mitnehmen könnt in Familiendiskussionen oder in andere Diskussionen mit Leuten, die es vielleicht immer noch nicht gecheckt haben, wie rechtsextrem die AfD ist. Aber nicht nur für euch als LeserInnen, sondern natürlich auch als Faktensammlung für PolitikerInnen, für demokratische PolitikerInnen, auch die sich teilweise immer noch gegen das AfD-Verbotsverfahren sperren oder da irgendwelche Argumente vorbringen, die ja auch Freddy und Thomas sehr schön in der letzten Folge alle zerlegt haben. Das heißt, das war so mit ein bisschen die Absicht, die wir einfach mit der Recherche hatten. Und ich glaube, diese Vielzahl an Quellen, die wir da zusammengetragen haben, könnte doch durchaus für den einen oder anderen ausschlaggebend sein. Das hoffen wir natürlich.
Ja, das ist. Ich hatte das ja auch in meiner Recherche, die ich schon vor der Bundestagswahl gemacht hatte, wo ich alle Kandidierenden angeschrieben habe für den Bundestag, wie sie sich zu einem AfD-Verbot positionieren. Und da haben sehr viele, gerade aus dem so CDU-Unionsspektrum, waren gar nicht so krass dagegen, haben aber eben gesagt, dass sie so irgendwie die Sicherheit oder die Gewissheit brauchen, dass es wirklich so ist. Und ich sag mal, wenn jetzt selbst die Hochstufung ihnen offenbar noch nicht gereicht hat, vielleicht können wir dann dazu noch ein bisschen beitragen, indem wir nochmal mehr konkrete Fälle aufzeigen. Weil es ja einfach darum gehen muss, irgendwie das greifbar zu machen. Das zu zeigen, das ist nicht einfach nur, weil wir die blöd finden, weil wir irgendwie eine Konkurrenz verbieten wollen, sondern das ist, weil diese Partei extremistisch ist und weil sie Extremisten in den Bundestag einschleust und nicht irgendwie geheim mit irgendwelchen geheimen Besuchsausweisen, sondern ganz offiziell über Mandate und mit von uns finanziert und mit unseren Kameras gefilmt. Ne? Das ist, was wir oft auszeigen wollen damit.
Was ihr auch in dem Artikel sehen werdet, ist, dass einfach auch ganz viele Mitarbeitende von AfD-Abgeordneten eine richtig krass rechtsextreme Vergangenheit haben oder diese immer noch sind. Oder ja, nicht nur Vergangenheit, sondern dass sie immer noch in der Gegenwart so agieren. Das heißt, diesen Leuten zahlen wir ja auch die Gehälter mit unseren Steuergeldern. Also das ist ja das Problem. Die AfD selber ist komplett rechtsextrem und die Mitarbeiter sind richtig, richtig shady, was ihr sehen werdet bei dem Artikel.
Okay, aber wollen wir nochmal, ich hatte es gerade schon ein bisschen angedeutet, wollen wir nochmal in die Chronologie dieser Recherche ein bisschen reingehen? Ja. Also ich glaube, das ist immer so ein Ding, wenn man als Leserin und Leser den Artikel sieht, dann sieht man da, okay, dann und dann wurde der veröffentlicht, so und so lang ist der Artikel, okay. Aber es ist manchmal, glaube ich, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, was hinter solchen Recherchen dahinter steckt, einfach an zeitlichen, nervlichen Aufwand. Und dazu ist ja auch ein bisschen der Podcast da, dass wir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, dass man so ein bisschen Berichte aus unserer redaktionellen Arbeit machen kann. Also genau, wir haben ja eigentlich direkt nach der Bundestagswahl angefangen mit dieser Recherche. Ich glaube, wir hatten da wirklich direkt in den ersten Tagen oder Woche danach, hatten wir uns schon mal so eine Übersicht gebastelt, wer jetzt alles eingezogen ist, weil uns das ja auch selbst so erstmal interessiert hatte, ne? weil das für unsere Arbeit relevant ist, wenn die AfD so ein bisschen beobachten. Und ja, Sophie, uns haben dann irgendwie so ein bisschen auch die Ereignisse überrollt eigentlich. Weil wir haben dann sehr viel recherchiert nach, ja, welche Verbindungen zu irgendwelchen Rechtsextremen hat die AfD. Und dann kam der Verfassungsschutz und hatte da irgendwie eine schöne Überraschung für uns bereit.
So eins der Ziele, die wir eigentlich hatten am Anfang, ist, dass es so ein, alternativer Verfassungsschutzgutachten sein kann, falls halt eben der Verfassungsschutz dieses Gutachten immer noch weiter verschlossen hält. Weil wenn ihr euch erinnert, das Gutachten liegt eigentlich schon seit 2024 vor und das wurde eigentlich wegen der Bundestagswahl, weil es angeblich zu brisant politisch sei, immer noch hinter Verschluss gehalten. Das heißt, das war eigentlich so mit eins der Ziele, das wir mit dieser Recherche hatten. Und dann kam die Hochstufung und wir hatten schon das Gutachten von 2021, wo die AfD zum Beobachtungsfall erklärt wurde, sind wir komplett durchgegangen mit den Namen, mit den Abgeordneten, die jetzt im Bundestag sitzen und haben da Zitate für euch zusammengetragen, die nach Kategorien eingeteilt. Das sind jetzt alles Rechercheergebnisse, die wir natürlich noch haben und die wir auch noch mit dem jetzt neuen geleakten Gutachten abgleichen wollen und natürlich noch weiter zusammentragen wollen. Also da kommt Content, den wir gerade noch auswerten, der aber in Zukunft kommen wird, weil das einfach so ausführlich ist. Ich meine, das Gutachten von gerade sind über 1000 Seiten, das Gutachten von 2021 waren auch nicht weniger, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das war so ein Moment, als dann die Hochstufung kam, wo wir uns natürlich alle super gefreut haben, aber wo wir uns auch dachten, gut, was machen wir jetzt mit der Recherche? Weil wir hatten schon sehr, sehr, sehr viele Details zusammengetragen. Wir haben uns aber entschieden, die Recherche trotzdem weiterzumachen. Einfach weil da so viele Details drin sind, die in dieser Gesamtheit noch nirgendwo stehen.
Ja, und ein bisschen auch, weil es ja um die Übersichtlichkeit gehen soll. Weil man muss ja sagen, so gut diese Gutachten auch sind vom Verfassungsschutz, das sind halt Behördendokumente, ne? Das ist kompliziert geschrieben, das muss halt exakt geschrieben sein. Ganz abgesehen davon, dass dieses Gutachten ja auch nicht offiziell veröffentlicht wurde. Das ist ja bisher nur geleakt worden, was ja auch ein bisschen shady noch ist. Aber was uns halt eben so wichtig ist, es liest sich niemand ein 1100 Seiten lang eingescanntes PDF-Dokument in Behördendeutsch durch, wenn wir mal ehrlich sind. Das macht ja kein Mensch, also vielleicht so ein paar verlorene Journalistinnen.
Wir sind schon super happy, wenn ihr unseren Artikel durchlest, was irgendwie auch 17 Seiten sind. Aber hey, zumindest keine 1000 Seiten.
Eben, es ist deutlich weniger. Und genau darum geht es halt, dass das einfach und zugänglich ist, dass man, wir haben das wirklich... wenn ihr den Artikel schon gelesen habt, werdet ihr das wissen oder sonst schaut es euch gerne mal an. Wir haben das versucht mit einfachen Grafiken, die interaktiv sind, wo man draufklicken kann und dann poppt da die Quelle auf und sowas. Dass es halt wirklich möglichst niedrigschwellig ist und trotzdem halt exakt ist. Das ist so ein bisschen der Sweet Spot, den wir versuchen, mit der Recherche, aber auch generell natürlich beim Volksverpetzer-Konzept zu finden. Genau, und das versuchen wir auch weiterzumachen. Sophie hat das schon angekündigt, wir sitzen gerade daran, dieses neue Gutachten auch nochmal ein bisschen auszuwerten. Das wurde vor, auch mittlerweile schon, ich glaube, anderthalb Monaten oder so, wurde das von Cicero geleakt und das kursierte davor auch schon eine Weile. Und wir haben es jetzt natürlich auch und werden uns das ein bisschen anschauen und werden gucken, wie man das noch auswerten, analysieren und aufbereiten kann. Also da wird auch noch mehr dazu kommen in Zukunft. Ja.
Genau, und ich meine, beim Verfassungsschutzgutachten sind ja auch alle anderen AfD-PolitikerInnen mit drin. Also ich meine, wir haben uns jetzt wirklich nur auf die Bundestagsabgeordneten fokussiert. Da sind halt auch Leute drin, die irgendwie lokale Posten haben, die auf Kommunalebene Posten haben, auf Landesebene, auch auf Europaebene. Also wenn euch da noch eine Zusammenstellung interessiert, ich glaube, da arbeitet Freddy auch gerade an was.
Genau, da ist noch was in Arbeit, das kommt dann als nächstes Projekt.
Genau, nächstes Projekt, kleiner Sneak Peek. Aber um das nochmal klarzustellen, wir haben uns nur auf die Bundestagsfraktion bezogen und da fallen natürlich auch viele Inhalte vom Gutachten schon mal weg.
Also ihr habt euch alle Thomas Bundestags... ja, hallo. Ihr habt euch alle... ich habe aufmerksam zugehört, das war sehr spannend. Ihr habt euch alle Bundestagsabgeordneten geschaut und alle rechtsextremen Verbindungen, aber wenn ihr euch jetzt festlegen wollen würdet für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist das krasseste Ergebnis, was ihr rausgefunden habt? Das hat euch richtig überrascht, geflasht oder so. Vielleicht mag Sophie anfangen.
Ja, gerne. Also wir hatten ja als eine Kategorie auch laufende, abgeschlossene und gegebenenfalls bevorstehende Verfahren, also juristische Verfahren oder Ermittlungen. Und da gab es manchmal nicht den aktuellen Stand im Internet zu finden. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht und habe ganz viele Staatsanwaltschaften, Polizei, Präsidien, Gerichte, was auch immer, angefragt und nach dem aktuellen Stand gefragt. Und was mich wirklich geflasht hat, war, dass einfach Ermittlungen teilweise so lange dauern können. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, zum Beispiel Alexander Gauland. Da laufen immer noch Ermittlungen wegen möglicher Steuerhinterziehung. Seine Immunität wurde da auch schon mal aufgehoben und zwar im Bundestag von 2020, also im Januar 2020 war das, vor mehr als 5 Jahren. wir sind über diesen Artikel gestolpert, haben uns gefragt, was ist denn jetzt eigentlich daraus geworden? Weil danach haben wir keine weitere Berichterstattung mehr gefunden. Und dann habe ich nachgefragt bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt, die für die Ermittlungen zuständig ist, was jetzt der aktuelle Stand ist. Und die meinten, ja, die Ermittlungen dauern weiter an und sie können keine weiteren Angaben machen. Und das ist einfach schon mehr als 5 Jahre her. Und das war nicht der einzige Fall, wo das schon so lange dauert. Deswegen, also ist klar, dass Staatsanwaltschaften, Gerichte und so weiter ihre Arbeit sehr gründlich machen müssen, Beweise natürlich ausführlich sammeln müssen und so weiter. Aber 5 Jahre, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Wie war das bei dir, Freddy? Was hat dich geflasht?
Es war einfach so viel. Also, einerseits ist es ja irgendwie nicht überraschend. Ich meine, ich mache das jetzt auch schon seit über 6 Jahren und ich weiß, dass es extrem viel, dass diese ganze rechtsextreme Szene krass vernetzt ist, dass es da von irgendwelchen Terrorzellen, Ortsgruppen man immer irgendwelche Verbindungen findet, bei denen man früher oder später dann auf einmal bei irgendwelchen Abgeordneten in Parlamenten rauskommt und wo man dann immer wieder denkt, ey, wie kann das sein? Aber irgendwie haut es mich trotzdem jedes Mal wieder um, wie viel das einfach ist in der AfD. Das ist nicht so, dass es da so 3, 4 Schlingel in der Fraktion gibt, die mal was Böses gemacht haben und die mal irgendwo einen Lolli geklaut haben. Ja, das, mir ist kein besserer Begriff gerade eingefallen. Das ist nicht so. Das sind, wir haben es am Anfang gesagt, das sind über 100 Leute und das sind ja nur die, bei denen wir mit unseren doch relativ begrenzten Ressourcen jetzt relativ schnell irgendwelche somewhat extremistischen Verbindungen oder Vergangenheiten oder Mitarbeitenden oder Gerichtsverfahren oder was auch immer gefunden haben. Und das ist diese riesige Masse, die auch ein bisschen so dazu führt, dass, glaube ich, in der medialen Berichterstattung, in der politischen Auseinandersetzung die Leute einfach überfordert damit sind, weil man sich eben nicht mit einzelnen Personen auseinandersetzen muss, sondern mit dieser ganzen Masse an, ja, na klar, und der wurde mal deswegen verurteilt, aber der war ja in seiner Jugend, war der da und da und dessen Angestellter war ja in dieser heimattreuen deutschen Jugend, in dieser rechtsextremen, und bei der jungen Alternative war die Hälfte von denen, die ja auch schon lange rechtsextremistisch ist und in rechtsextremistischen Landesverbänden in Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die auch alle und das ist dann so viel, dass es, wo es eigentlich dazu führen müsste, dass man sagen würde, okay, es ist offensichtlich, dass wir diese Menschen, dass deren Geisteshaltung nicht zur Demokratie passt. Aber es führt in der Praxis, glaube ich, eher zum Gegenteil, dass man so ein bisschen erstickt darunter, dass man so ein bisschen überrollt wird davon, wie viel das ist. Und dass es dann irgendwann schon gar kein großer Skandal mehr ist, wenn jetzt eben Maximilian Krah schon wieder irgendeinen russischen Spion ins Europaparlament eingeschleust hat über seinen Mitarbeiter oder wie auch immer. Dass das irgendwie alles so ein bisschen, ja, ist schon nicht so toll, aber es gibt ja keine Konsequenzen dafür. Der Mann hat jetzt immer, der ist wieder gewählt worden. Der sitzt jetzt im Bundestag. Der hat jetzt eine fette Diät, die er jeden Monat kriegt von unseren Steuergeldern und so weiter. Und das finde ich so krass, dass es irgendwie so funktioniert, dass die AfD einfach so eine Flooding the Zone with Shit-Strategie macht, aber sie flooded the Zone mit Rechtsextremismus und dadurch kommen wir auch nicht mehr dazu. Dadurch sind zumindest Teile der politischen und medialen Landschaft überfordert, zumindest ist es mein Eindruck.
Also super wichtiger Punkt, den du da noch ansprichst, Freddy, was wir vielleicht auch noch mal kurz klarstellen sollten. Wir haben unsere Kategorien, die ihr in dem Artikel findet, sehr konservativ ausgelegt. Also wir haben da jetzt nicht alle Kontroversen, sage ich mal, die wir zu diesen Personen finden konnten, irgendwelche Bullshit-Aussagen, rassistische Aussagen, die dann aber nicht im Verfassungsschutzgutachten auftauchen, die haben wir alle rausgelassen, sonst wären wir gar nicht mehr fertig geworden. Also das soll jetzt nicht heißen, dass zu den Leuten, zu denen nichts auftaucht, dass wir da nichts gefunden haben. Im Gegenteil, wir haben zu allen was gefunden, aber wir mussten das einfach ein bisschen enger fassen, sonst wären wir mit dieser Recherche nicht mehr fertig geworden und dann wäre es auch nicht mehr so scharf definiert gewesen. Aber teilweise haben wir uns Artikel von 2022, 2023 durchgelesen, wo Personen sehr kontrovers diskutiert wurden, auch teilweise innerhalb der AfD. Und dann war so Turnout, ja, die sitzen jetzt einfach im Bundestag. Also es ist absurd. Und
davon gibt es auch mehrere Fälle. Also wie gesagt, Maximilian Krah hatte letztes Jahr diesen Spionagefall, wo er einfach irgendwie ein mutmaßlicher chinesischer Spion bei ihm angestellt wurde. Und ich weiß gar nicht, ob die Verfahren dazu schon komplett zu Ende sind, aber es hat nichts geändert. Es war nicht so, dass man sagt, okay, den wählen wir jetzt erstmal nicht ins Parlament. Genau das Gleiche mit Helferich, der zum Beispiel, Matthias Helferich aus NRW, glaube ich, der gar nicht in die Bundestagsfraktion der AfD durfte in der letzten Legislaturperiode noch, weil er damals diesen Skandal hatte, wo er sich als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet hatte. Auch das ist mittlerweile komplett egal. Der ist jetzt in der Fraktion, der ist ein normaler Bundestagsabgeordneter, der hat alle möglichen Rederechte, Mitarbeiterrechte, sein Büro und so weiter. Und das finde ich, das ist der eigentliche Skandal, der nicht neu ist und der nicht überraschend ist, aber der immer wieder skandalisiert werden muss, weil wir uns sonst auch dran gewöhnen. Und das ist nicht gut, wenn wir uns an sowas gewöhnen. Ja, Wort zum Mittwoch.
Okay, ja, also eine richtig, richtig geile Recherche. Ich war auch richtig geflasht. Klickt euch durch, das ist alles in übersichtlichen Grafiken. Schickt die Links, das ist auch ihr könnt auch euch durchklicken und dann zu den konkreten Stellen, die ihr finden wollt und dann mit der Maus drüber hovern und dann seht ihr das alles. Da haben Sophie und Freddy richtig geile Arbeit geleistet. Schaut auf jeden Fall rein. Hört euch erst den Podcast fertig, bitte. Wir haben jetzt gesehen, was Sophie und Freddy alles wissen und rausgefunden haben. Aber jetzt möchte ich noch mehr von den beiden wissen. Und wir springen jetzt gleich in unseren Breather, bevor wir in die anderen beiden Themen reingehen.
Oh ja, ich mache einen Breather jetzt. Ich habe so viel geredet.
Moment, jetzt also, ich muss in meine Persona wechseln. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren und alle dazwischen, liebes Breather-Publikum. Ich bin euer heutiger hochwohlgestörter Quizmaster Thomas Laschig, der Quizverpetzer, der Fragenjünger. Und heute servieren wir euch eine ganz besondere Spezialausgabe von Family Feud, Familienduell, pardon, der Verpetzer-Feud-Duell. Wir haben 100 wunderschöne Volksverpetzer-Fans befragt und die haben uns die ultimativen Top-Antworten zu drei hochkarätigen Fragen geliefert. Und jetzt seid ihr dran, Freddy, Sophie, tretet vor, meine tapferen Duellanten.
Ich trete jetzt mal nicht vor, weil dann sitze ich auf meinem Schreibtisch. Aber okay.
Nee, wer wissen will, Family Feud, wie das Spiel funktioniert. Wir haben ja wirklich 100 Volksverpetzer-Fans befragt und die Fragen dann ausgewertet. Also drei Fragen und wir haben die jeweils Top 10 Antworten, wo die meisten Leute das genannt haben als Antwort, gesammelt und die sind auch gerankt. Von häufigsten nach am wenigsten häufigsten und dementsprechend gibt es auch Punkte. Ich werde jetzt Freddy und Sophie gegeneinander spielen lassen und die müssen wir dann abwechselnd sagen, was sie meinen, was die Antworten auf diese Fragen sind. Und wenn sie eine Frage nennen, die auf dieser Liste erscheint, dann kriegen sie die Punkte entsprechend damit, wie häufig die Antwort auch genannt wurde von euch, von den Volksverpetzern, Followerinnen und Followern. Seid ihr bereit?
Yes.
Also es funktioniert quasi so, dass wir antworten müssen. Wenn wir richtig geantwortet haben, dann dürfen wir nochmal raten. Also da haben wir dann quasi den Vorteil.
Genau. Wenn ihr richtig beantwortet habt, dürft ihr gleich nochmal die zweite Frage stellen. Aber damit es nicht cascaded und super unfair ist. Weil normalerweise kann man ja mit so einem Buzzer drücken. Und wer schneller da ist, das können wir jetzt hier gerade nicht reproduzieren.
Hätte ich aber echt gern mal, Thomas. Also so ganz allgemein.
Das ist ja auch so für Redaktionskonferenzen.
Ja, genau.
Ja, okay.
Okay, ich besorge uns einen Buzzer. Und deswegen machen wir es dann, ich teile euch abwechselnd zu und damit es halt nicht unfair wird. Auch wenn ihr zweimal richtig lagt mit einer Antwort, wechseln wir danach und schauen, wie sich die Punkte addieren. Ich würde Sophie den Vortritt lassen bei der ersten Frage. Und die Frage war, wer verbreitet am meisten Fake News?
Okay, mega unspezifisch. Also welcher Politiker oder wer bei uns im Team oder
es sind Politiker, Medien, es ist ganz weit. Wer macht das?
Alter, okay.
Du musst überlegen, was würden Volksverpetzer-Fans sagen?
Ich sag News.
News ist richtig. News ist auf Platz 8.
Ja.
Und damit hat Sophie 5 Punkte.
Dann darf ich jetzt gleich nochmal, ne? Gut. Mhm. Dann sage ich Friedrich Merz.
Friedrich Merz ist nicht auf der Liste.
Was?
Mhm. Wow, okay. Dann bin ich jetzt dran und ich wollte natürlich jetzt nicht Friedrich Merz sagen, auf gar keinen Fall. Wie kommt ihr darauf? wir hatten News schon. Wir hatten Friedrich Merz, der war es nicht. Dann würde ich als nächstes einfach mal die Bild reinwerfen.
Yes, die Bild ist auf Platz 1.
Ja, natürlich.
Ah, 20 Punkte für Freddy.
Und
du gleich nochmal.
Und wenn das jetzt einmal so gut geklappt hat, dann würde ich auch mal die Bild für Abiturienten reinwerfen, die Welt.
Die Welt ist nicht auf der Liste.
Oh, okay.
Ja.
Da bin ich mal gebiased, aber okay. Gut, dann ist
es dran. Wir wissen auch mehr. Sophie, ja.
Mein Gehirn denkt schon wieder nach Artikeln. Wenn unsere Fans nicht die Welt irgendwie reingepackt haben, dann müssen wir dazu mehr Artikel bringen. Okay.
True.
Ich sag Stefan Brandner von der AfD.
Nein, ist nicht drin.
Oh, ich glaube, da bist du auch zu deep in der ganzen
Recherche drin gerade. Ja, das war zu spezifisch.
Okay, ich glaube, ich muss mehr auf Medien gehen, aber okay. Freddy.
Ich würde tatsächlich nicht auf Medien gehen, aber ich würde bei der AfD bleiben, weil ich würde AfD-PolitikerInnen nehmen, die weiter oben in der AfD noch sind, so Alice Weidel. Ich würde Alice Weidel nehmen.
Weidel ist nicht dabei.
Was?
Ich sag's, es ist kein einzelner AfD-Politiker auf dieser Liste.
Okay.
Kann ich denn einfach die AfD sagen?
Die AfD ist auf der Liste.
Okay, dieser Tipp hat mich wirklich komplett gerettet.
Stark. Auf welchem Platz ist die?
AfD ist auf Platz 5. Gibt 7 Punkte. Sophie, du darfst nochmal.
Okay, wenn das jetzt die Strategie ist, dann sage ich jetzt einfach CDU, CSU.
Ist nicht auf der Liste.
Ah, okay.
Ist Jens Spahn auf der Liste?
Nein, ich habe doch schon gesagt, kein Unionspolitiker.
Oh.
Naja, aber nee, das habe ich nicht gesagt. Nee, ich
hab du hast keinen AfD-Politiker gesagt.
Ja, das habe ich nicht
aber
gesagt.
Aber es sind offenbar auch keine Unionspolitiker.
Okay, ich habe was. Markus Söder.
Ja, Söder ist auf der Liste.
Gab's Shit. Einen Unionspolitiker.
Ja, einen. Aber der war's auch. Ich gebe euch den Hinweis, dass wir ein bisschen schneller durchkommen. Söder war auf Platz 10.
Okay.
Dann darfst du nochmal, Sophie. Es sind noch
Suchen wir noch Einzelpersonen, das wollte ich gerade fragen. Suchen wir noch überhaupt noch
Einzelpersonen? Doch, eine Einzelperson ist noch da. Ansonsten, es ist leider sehr weit. Also ich gebe euch mal ein bisschen einen Tipp. Es gibt allgemeine Gruppen, es gibt Medien, es gibt auch Personen, es gibt auch Plattformen, es gibt auch Länder.
Länder.
Okay. Länder, Rheinland-Pfalz.
Achso, Okay, dann sage ich jetzt Russland.
Russland ist auf der Liste, ja, auf Platz 9.
Donald Trump.
Ja, natürlich.
Ja. Sorry, ich habe jetzt einfach mal die Regeln außer Kraft gesetzt, damit wir das mal abschließen können.
Also es ist ein bisschen mies, also die Verbliebenen sind ein bisschen mies, okay. Muss ich zugestehen.
Na, irgendwie sowas wie Schwurbler allgemein oder so?
Ja, im Wald, sowas ähnliches. Also nicht Schwurbler, aber sowas ähnliches.
Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsideologen, VerschwörungserzählerInnen.
Nein. ich öffne das jetzt auch einfach mal, nacheinander. Ihr dürft jetzt einfach frei raten, damit es ein bisschen schneller geht.
Ich hätte einfach Nazis gesagt. Rechtsextreme.
Ja, Rechtsextreme steht drauf. Ja. Okay. Ja, aber ich hätte Nazis gelten lassen. Rechtsextreme sind auf Platz 2 mit 18.
Okay.
Okay. Haben wir noch ein Medium dabei?
Ja. Also ein Verlag.
Springer Verlag.
Ja. Springer Verlag war auf Platz 6 mit 7 Punkten.
Twitter.
Ja.
Twitter.
Also X ist auf Platz 7 mit 6. Und das letzte, also auf Platz 4, ich würde mal hier, weil wir sind schon viel zu lange bei dieser Frage, würde ich jetzt einfach revealen, weil da kommt ihr nicht drauf, weil das ist einfach Social Media allgemein.
Ah, okay.
Ja, okay.
Ich kann natürlich auch kurz den Zwischenstand machen. Sophie hat 31 Punkte und Freddy hat 54.
So nehme ich.
Ah, das ist Zwischenstand.
Jetzt kommt die Aufholjagd.
Die zweite Frage, vielleicht kommen wir da ein bisschen mehr concise und da darf Revy anfangen. Nenne eine Verschwörungstheorie.
9/11 war ein Inside-Job.
Auf Platz 8 4 Punkte.
Oh krass, das ist schon wieder so raus eigentlich, das Thema, ne? Mhm. Okay, eine zweite Verschwörungstheorie dreht sich darum, dass der Corona-Impfstoff tödlich, gefährlich oder unwirksam ist.
Auf Platz 2 für 8 Punkte.
Warte, Platz 2 für 8 Punkte?
Platz 4, Entschuldigung.
Okay. Dann ist Sophie jetzt dran.
Mhm. Migration zerstört unseren Sozialstaat. Irgendwas also, du meinst, mit Migration.
Also du kannst von mir aus auch, falls da großer Austausch stehen sollte.
Da steht großer Austausch. Ich habe überlegt, ob ich das zählen lasse. Ja, aber dann lassen wir den großen Austausch stehen, ja. Da ist Platz 3, Great Exchange. 9 Punkte für Sophie.
Heiße Sommer gab es schon immer.
Ich lasse es unter Klimawandel nicht real gelten.
Ja, passt.
Yeah. Auf Platz 7.
Ja, passt, sagt sie. Dann bin ich jetzt wieder dran. Die Erde ist keine Kugel, die Erde ist eine Scheibe, Flat Earth, irgend sowas.
Ja, Platz 2, 16 Punkte.
Und mein anderer wäre dann irgendwas mit Politiker sind Reptilien oder Aliens oder so, diese Reptiloiden.
Ja, wir haben Reptiloiden, Nazis auf dem Mond, Hohlerde als eine Kategorie. Platz 6 für 7 Punkte.
Ist ein weites Gebiet, ja.
Für 7 Punkte. für Freddy. Dann ist Sophie wieder dran.
Ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren, aber dieses irgendwie, keine Ahnung, jemand würde Kinder irgendwo festhalten, irgendwie Pizzagate oder sowas?
Ja, das war das, aber das steht nicht auf dieser Liste.
Mist.
Ist auf der Liste dieser Verschwörungstheorie, die habe ich in letzter Zeit öfter gehört, dass angeblich Tauben von der Regierung gesteuerte Drohnen sind?
leider nein.
Ach, schade. Okay.
Ich werde jetzt eine Taube nie wieder nochmal angucken können. Danke dafür.
Kein Problem.
Hatten wir QAnon schon?
Nein.
Na, QAnon ist nein. Deep State und so, ne?
Ja, Deep State, NWO, Juden regieren die Welt, gibt's auf Platz 5. Das lassen wir gelten für 7
der
Punkte.
Der Klassiker.
Nice.
Okay, ich,
ja, löst mal auf.
Löst mal auf. Ich, von unten nach oben. Die letzten beiden habt ihr nicht. Der Platz 10 für 3 Punkte waren, dass Masken nichts bringen. Es ist auch nicht wirklich eine gute Verschwörungstheorie, sondern eher einfach Fake News. Deswegen, es war ein bisschen mies. Das, auf Platz 9 war, dass die Mondlandung gefaked ist.
Oh.
Krass, den habe ich komplett vergessen, dass es gibt.
Aber auf Platz 1, das ihr nicht gehabt habt, waren Chemtrails.
Oh, stimmt. Ah.
Kriegt niemand große Punkte, ne? Das ist, glaube ich, gut für mich.
Wie viele Leute hätten das gesagt?
19 Punkte wären das gewesen.
Okay.
Damit hat Sophie jetzt insgesamt 53, in der Runde hat sie 22 Punkte gemacht und Freddy hat 98. Freddy zieht davon.
Oh, der mich abgehängt, der Junge.
Okay. Dann darf ich jetzt beim letzten Sophie anfangen, glaube ich, das wäre fair.
Ja, ist auch, das sollte vielleicht mal schauen, ob das funktioniert. Eine interessante Frage: Welche Gefühle werden durch Desinformation angesprochen?
Das
sollte als eingrenzen, es gibt nur Gefühle.
Hass.
Hass ist auf Platz 3 für 12 Punkte.
Also es ist die Frage, wie die Gefühle abgetrennt wurden, aber dann sage ich mal noch Wut.
Wut ist auf Platz 2 mit 27 Punkten.
Geil.
Ready?
Neid.
Neid ist auf Platz 5 mit 3 Punkten.
Angst.
Angst ist auf Platz 1.
Ah, shit.
Für 43 Punkte. Aber sehr spannend, ihr habt die quasi Platz 1, 2, 3 und 5 gleich als erstes. Aber gut.
So soll es ja sein.
Ich sage immer mal Traurigkeit, mir fällt nichts anderes ein.
Traurig? Nee. Okay, pass auf. Es ist nicht ganz richtig, aber es gibt zwei, welches passt dabei besser?
Gib mir einfach beide. Ich habe den Oberbegriff gefunden.
Ich habe Hilflosigkeit und Frust auf Platz 7 und Platz 8. Das sind halt jeweils nur 2 Punkte.
Ja, okay.
Na, die geben wir so viel.
Die geben wir so viel.
Ich hätte, aber das zählt jetzt als 2, das heißt, ich bin wieder dran.
Ja.
Vielleicht Arroganz.
Überlegenheit haben wir, ja. Auf Platz 6.
Die 3 oder 4 Punkte gönne ich mir noch.
3. Okay, ich glaube, ich löse das auch mal hier auf. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das letzte Spiel, das wir hatten. Gut, wir sind auch zu dritt. Aber die übrigen Antworten waren auf Platz 4 Bestätigung für 5 Punkte. Okay. Und auf Platz 10 Empörung und auf Platz 9 Stress für jeweils 1 Punkt.
Stress, okay. Ja, ich glaube, es hätte noch ein ganzes Weilchen gedauert, bis wir das gefunden
hätten. Ja, glaube ich auch. Es ist ein bisschen spezifisch.
Aber alle finden, dafür ist ein bisschen langwierig.
Dann zähle ich mal kurz, also Sophie hat 96 Punkte am Ende und Freddy hat 138.
Oh, hätte ich die 30, die ich eigentlich schon noch knacken wollen, aber naja.
Oh. hättest du Angst gesagt, wäre es knapp geworden.
Ja.
Oh ja.
Beautiful.
Ja, auf jeden Fall, es war sehr, sehr nice, mal so zu dritt so ein Spiel zu spielen. Es hat ganz nochmal eine andere Dynamik gegangen, auch wenn es sich ein bisschen langwieriger war als sonst. Aber mir hat es richtig Bock gemacht. Vielleicht müssen wir es in Zukunft irgendwie mit einem Timer spielen oder so, was dann pro Runde nur so 20 Sekunden Zeit hat oder so. Ein Shoutout an der Stelle erstmal nochmal an den lieben Dan, der sich das Spiel jetzt relativ kurzfristig ausgedacht hat und der auch als natürlich fast ausgebildeter Demoskop diese Umfrage geführt hat, die dazu geführt hat, dass wir hier unsere 100 Volksverpetzer-Fans zusammenkommen. Shoutout an Dan an der Stelle und Shoutout an natürlich die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei diesem Quiz. Ihr habt uns auf jeden Fall auch sehr geholfen damit und vielleicht machen wir sowas mal wieder. Ich finde das echt ein cooles Konzept eigentlich. Und an der Stelle nochmal lieben Dank auch an Sophie, dass du nicht nur bei dem Spiel mir den Vortritt auf den ersten Platz gelassen hast, sondern auch, dass du heute bei unserer Folge dabei warst, dass wir über unser gemeinsames Baby hier reden könnten, diesen über viele Monate zusammengestellten Artikel. Schön, dass du da warst. Wir würden Sophie jetzt schon mal verabschieden, weil wir gleich noch zwei andere Themen noch haben, die wir jetzt noch im Schnelldurchlauf machen wollen. Aber genau, danke und Sophie.
Sophie muss noch weiterarbeiten an der Recherche,
über die wir geredet haben. Sophie hat noch ein bisschen zu tun, wir wollen sie nicht einfach nur rauswerfen. Schön, dass du da warst und ja, bis hoffentlich bald mal wieder im Podcast.
Juhu, danke euch, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Jetzt sind wir wieder zu zweit.
Jetzt sind wir wieder zu zweit, alright. Genau, wir hatten es eigentlich so ein bisschen schon angekündigt, es werden noch zwei andere Themen kommen, die werden wir heute relativ knapp halten müssen, weil wir jetzt schon relativ lange über die anderen Sachen geredet haben und unser Spiel gespielt haben. Das eine Thema, das war im April. Im April gab es auf der Iberischen Halbinsel einen großen Stromausfall, der schon nah an einem Blackout-Szenario dran war. Und da gab es damals natürlich dann viele Diskussionen darüber, denn sowas ist ja immer politisch heutzutage, es gab viele Diskussionen darüber, wer jetzt schuld daran war. Waren die bösen Solaranlagen schuld? Waren die bösen Windräder schuld? Was war das Problem? Offensichtlich konnte man das damals nicht so schnell sagen, denn sowas muss natürlich erstmal ein bisschen untersucht werden. Aber die Ergebnisse dieser Untersuchung sind jetzt da und sie sind ein bisschen anders, als damals zum Teil in vielen Medien, auch in vielen deutschen Medien behauptet wurde. Thomas hat sich so ein bisschen damit beschäftigt. Kannst du uns da ganz kurz mal zusammenfassen, was das war und warum das auch so viele von unseren Leserinnen und Lesern interessiert hat, das Thema?
Yes, genau. Das war eines der, oder vielleicht sogar das meistgeklickte Thema in diesem Monat. Es ist der Untersuchungsbericht rausgekommen für den Stromausfall. Es hat echt lange gedauert und es gibt halt immer ein großes, so ein Vakuum an Informationen ist natürlich immer ein gefundenes Fressen für Fake-Verbreiter. Weil, klar, die können irgendwas behaupten und du kannst es sehr schlecht widerlegen, weil du kannst nicht sagen, was stattdessen wahr ist. Und das ist natürlich immer ein Problem. Aber der Untersuchungsausschuss hat jetzt halt rausgefunden, dass es eine unkontrollierte Überspannung im Netz gab, was zu einer Kettenreaktion von Schutzabschaltungen geführt hat. Und ein anderer Grund war, es gab viele kleine Gründe, sagen wir mal. Unter anderem hätten sich, also behauptet zumindest der Untersuchungsbericht und die Spaniens Vizeregierungschefin und Umweltministerin, dass viele konventionelle Kraftwerke, also Gas- und Dampf-Kombikraftwerke, Atomkraftwerke und Wasserkraftwerke unsachgemäß sich verhalten hätten und sich einfach nicht genügend Überspannung aus dem Netz genommen hätten, wie es ihre Aufgabe gewesen sei. Das klingt jetzt erstmal ultra langweilig und öde und detailliert.
Ich bin ein bisschen eingeschlafen schon.
Aber warum das Thema doch spannend war, war natürlich direkt, als das passiert ist, haben natürlich alle Rechten gesagt, erneuerbare Energien sind schuld. Mit Atomkraftwerken wäre das nicht passiert, obwohl natürlich Atomkraftwerke am Netz waren, aber und sie sagen natürlich, oh mein Gott, denkt dran, diese Medien, immer wenn sie irgendwas Negatives über erneuerbare Energien sagen, glaubt ihnen erstmal kein Wort. Erst wenn ein seriöses Medium etwas, das das Gleiche sagt, dann ist vielleicht was dran. Aber hier, die haben einfach nur gesagt, Erneuerbare sind schuld, Solar und Wind, weil sie das immer sagen.
Das konnte man noch gar nicht wissen. Überhaupt,
weil genau, die haben es nicht gewusst, die haben es einfach behauptet. Ja. Sie haben dann, teilweise haben sie versucht zu sagen, Erneuerbare haben eine Rolle gespielt, aber natürlich haben Erneuerbare eine Rolle gespielt. Erneuerbare liefern irgendwie für 40-50% der Energie. Natürlich spielen die irgendwie eine Rolle, natürlich sind die dabei. Also auch wenn das jemand versucht rauszudrehen, also auch mit dem Untersuchungsbericht haben wir gesagt, erneuerbaren waren da. Ja, weil, ja, natürlich waren sie da, weil damit machen wir Strom. Also in der Zeit, in der der gesamte Strom durch, keine Ahnung, Kohle produziert wurde, wenn es da Stromausfälle gab oder Blackouts, gab es ja auch historisch solche Fälle, war auch irgendwo Kohle schuld natürlich. Also, aber so funktioniert das natürlich nicht. Es waren natürlich vermeidbare Fehler beim Umbau des Netzes für Erneuerbare. Also es ist einfach eine unterkomplexe Antwort. Und es werden sicher auch noch mehr Informationen rauskommen. Sie stellen halt einen Großteil des Stromer dar, der Erneuerbaren. Und da muss man halt dementsprechend auch das Netz anpassen. Das ist natürlich auch etwas, ein Hinweis, dass wir dann bei der Energiewende, beim Netzumbau, halt das auch mit berücksichtigen, dass wir dann Redundanzen anbauen, dass wir Stabilität einbauen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Fehler. Und wir brauchen mehr Speicher, wir brauchen mehr Netze. Das ist aber kein Argument gegen die Energiewende. Also ich meine, du könntest sagen, ich habe Sonnenbrand bekommen und da ist die Sonne dran schuld. Ja, aber,
aber deswegen ist die Sonne trotzdem nicht schlecht, denn ohne genau, die Sonne würde es dich nicht geben. Ja.
Genau, deswegen sagen wir, du musst die Sonne abschaffen. Nein, du musst dich halt einfach auf eincremen.
Das sagt das mal nicht so laut, dass die AfD das hört mit dem Sonne abschaffen. Ich weiß nicht, das ist gefährlich.
Also schon Anträge. Es ist halt das interessant. Und warum das Framing interessante war, habe ich gesagt, das wird Rechten nicht gefallen, weil die haben natürlich diesen Untersuchungsbericht größtenteils nicht behandelt, weil das ein bisschen ihren Behauptungen aus dem April widerspricht. Und das war quasi ein sehr, sehr später Faktencheck, den wir ein paar Monate, eigentlich 8 Wochen, glaube ich, später gebracht haben. Eine kurze Randbemerkung zum Thema Atomkraft. Die Atomkraftwerke, nachdem sie abgeschaltet sind, haben das bis zu 33 Stunden, ich glaube, ein Atomkraftwerk hat sogar fast eine Woche gebraucht, bis es wieder am Netz war. Das heißt, selbst wenn Atomkraftwerke nicht schuld daran waren, geholfen haben sie in diesem Szenario auch nicht, dass die Leute danach wieder Strom haben. Also Atomkraftwerke sind nicht so ein Horror-Ding, wie es manche Atomkraftgegner sagen.
Sie explodieren aber auch nicht die ganze Zeit, das ist Unsinn.
Genau. Aber die Lösung, vor allem nicht die einzige Lösung für die Erneuerbaren, nicht für die Erneuerbaren, für klimaneutrale Energie, das sind sie auf jeden Fall nicht.
Und ich würde ganz kurz noch die Anmerkung dazu machen, was ich auffällig finde, ist spätestens seit dem Winter 2023, also dem ersten Winter nach der Invasion Russlands in die Ukraine, haben wir ja jedes Jahr so gegen Herbst, gegen November, kann man ganz gut den Wecker danach stellen, haben wir so Bild und Co., die dann schreiben, dass es jetzt den Blackout-Winter geben wird und dass alles ausfallen wird und das passiert dann nicht und es interessiert dann keinen mehr. Und daher merkt man ja aber, dass diese Medien immer schon diese Blackout-Artikel, die haben die schon in der Schublade liegen. Das ist, die warten verzweifelt darauf, dass endlich mal das scheiß Stromnetz zusammenbricht, damit sie sagen können, wir haben es euch doch immer schon gesagt, weil natürlich auch niemand darüber redet, wenn es nicht eingetreten ist, außer uns, wir reden da jedes Jahr drüber. Eigentlich schreiben wir genauso regelmäßig, wie die jeden November schreiben, dass es im Winter Blackout geben wird, schreiben wir in jedem April, dass es wieder kein Blackout gab, weil man halt dagegen halten muss. Aber genau das ist auch diese perfide Strategie, die da auch immer wieder dahinter steckt und wo es natürlich nicht um Fakten geht. Man kann so schnell wie diese Blackout-Panik geschüttet, kann man gar nicht Fakten recherchiert haben, analysiert haben und herausgefunden haben. Ja. Das wollte ich nur noch mal anmerken aus den medialen
Deswegen Diskurs, das nächste Mal, wenn wieder irgendjemand sagt von Blackouts oder Erneuerbare oder sonst irgendwann, dann fragt ihnen, ja, wann kommt denn der endlich? Das ist genau wie, im September werden alle ungeimpft sterben.
Ich habe 40 Kilo Kartoffeln im Keller liegen und es passiert einfach nichts. Das nützt
Aber dann zum nächsten Thema. Wir hatten ein weiteres sehr viel geklicktes Thema, hat sich auch im weitesten Sinne um rechte Fake News gedreht und da kann Freddy mehr dazu erzählen.
Genau, und es geht auch so ein bisschen um das ganze so Klimawandel-Thema, was ja irgendwo dahinter steckt. Und es geht auch wieder um Desinformation. Ich würde aber mal, da wir nicht so viel Zeit mehr haben und ich das knapp machen würde, würde ich jetzt nur mal am Anfang kurz die Fakten zusammenstellen. Also, es geht um die Europäische Union und die Europäische Union ist, neben all den tollen Vorteilen, die sie gebracht hat, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, hat die EU ein Riesenproblem mit Lobbyismus. Das heißt, dass in Brüssel, wo einige europäische Institutionen sitzen, ist voll mit Lobbyistinnen und Lobbyisten, die halt quasi von Unternehmen bezahlt werden, um quasi die Interessen der Unternehmen in die Politik einzubringen. Das große Problem ist, dass es solche Lobbyisten für viele wichtige Themen, natürlich den Klimaschutz, aber auch die Rechte von Kindern, die Rechte von Minderheiten, alle diese Dinge, dass viele dieser Themen keine Profite abwerfen und deswegen Lobbyismus für diese Themen nicht so gut funktioniert, weil es sich einfach nicht so lohnt in kapitalistischen Gedanken dahinter. Deswegen hat die EU selbst entschieden, dass auch andere NGOs Support bekommen sollen. Das heißt, dass es finanzielle Unterstützung geben soll für Interessenvertretungen, die nicht irgendwelche Unternehmen und irgendwelche profitorientierten Sachen sind. Nichts daran ist verwerflich, das ist eigentlich sehr gut, dass es die Politik versucht, da ein bisschen selbst gegenzusteuern. Dass das noch bei weitem nicht genug funktioniert, ist ein anderes Thema. Aber dazu gehört unter anderem auch das sogenannte LIFE-Programm. Mit diesem Programm können NGOs gefördert werden. Die bekommen bis zu 700.000 Euro im Jahr.
Was nicht so viel Geld ist im gesamten EU-Kontext.
Was wenig Geld ist, wenn man sich überlegt, was für Budgets große Unternehmen und Konzerne haben. Aber es ist immerhin überhaupt ein Geld, dass die erstmal existieren können, dass die ihre Arbeit grundsätzlich machen können. Und um diese Förderung zu bekommen, müssen die NGOs Programme vorlegen. Diese Programme schreiben die NGOs selber, das ist sehr wichtig für die Geschichte. Diese Programme schreiben die selber und die müssen sie nur vorlegen aus Transparenzgründen, dass sozusagen klar ist, was diese NGOs grob machen. Die Gelder sind jetzt aber nicht konkret zweckgebunden. Das heißt, die Kommission kann nicht sagen, hier diese 700.000 Euro müsst ihr jetzt da und dafür verwenden. Und die Vergabe erfolgt übrigens auch gar nicht von der EU-Kommission selbst. Da hat die EU eine eigene Behörde, die sich darum kümmert. Und es gab an diesem ganzen Verfahren im vergangenen Jahr schon Kritik von einigen konservativen PolitikerInnen, auch von JuristInnen und so weiter. Und dieser Kritik sind dann auch einige Medien nachgegangen, zum Beispiel Politico und SZ. Und die Kritik konnte, das möchte ich vorweg sagen, vollständig oder fast vollständig entkräftet werden. Also der Kern dieser Kritik war der Vorwurf des sogenannten Schattenlobbyismus. Also das Schattenlobbyismus bedeutet im Prinzip, dass da unter dem Deckmantel und irgendwie geheim Lobbyismus durchgeführt wird, dass die Politik quasi das Geld von Steuerzahlern, was eigentlich an die NGOs gehen sollte, irgendwie dafür nutzt, um ihre eigene Agenda durchzudrücken. Das ist natürlich ein krasser Vorwurf. Das wäre sehr, sehr katastrophal, wenn sowas passiert, denn das darf niemals sein. Das Ding ist aber, dieses ganze Verfahren ist extrem transparent. Man kann das nachschauen, welche Organisationen Gelder bekommen haben. Man kann nachschauen, was in diesen Programmen drin steht und so weiter. Man kann sich das alles anschauen. Also von Schattenlobbyismus kann da nicht wirklich die Rede sein. Und ein konkreter Vorwurf war damals, dass die EU angeblich damit Gerichtsverfahren von Klimaaktivisten finanzieren würde. Das stimmt einfach nicht.
Ja, also wie quasi, gesagt, dass Klimaaktivisten irgendjemanden verklagen und
genau, dass die EU irgendwelche finanzieren würde. Irgendwelche Unternehmen verklagen und dass die Regierung, dass quasi, also die Regierung im Sinne von die EU-Kommission, die ja quasi die Regierung der Europäischen Union ist, dass sie das finanzieren würde. Und es stimmt einfach nicht. Denn, wie gesagt, diese Gelder, die da hingehen, das ist transparent, an welche Unternehmen an welche Organisationen die gehen. Und es gibt kein Weisungsrecht für die EU-Kommission, die das, wie gesagt, sowieso gar nicht selbst entscheiden könnte, weil sie gar nicht das Verfahren selbst führt. Aber für die EU gibt es kein Weisungsrecht. Die kann nicht sagen, hier, wir geben euch 100.000 Euro, damit ihr den und den verklagt. Und ganz im Gegenteil, es haben übrigens sogar einzelne NGOs, die gefördert wurden aus diesem Topf, sogar die EU-Kommission und die EU selbst verklagt. Ja? Also in diese Richtung geht es dann eher. Also auch dieser Vorwurf der heimlichen EU-Finanzierung von Klimaaktivismus ist widerlegt. Und das auch schon länger. Diese Artikel, die diese Widerlegung veröffentlicht haben, kamen Anfang Februar dieses Jahres raus. Aber jetzt kommt die Welt vom Axel Springer Verlag. Und denen gefällt das natürlich nicht, denen ist das egal, dass sich das herausgestellt hat, dass das alles komplett haltlos ist und dass diese ganzen Vorwürfe widerlegt wurden. Und die Welt hat das ganze Thema neu aufgekocht.
Und dazu hat die Welt einfach neu aufgekocht im Mai, im
Juni. Die hat das einfach wieder auf den Herd gestellt, aus dem Kühlschrank rausgeholt. Das war schon eigentlich vergammelt, das Thema, und sie haben es wieder rausgeholt. Und sie haben das auch durchaus nicht so plump, wie es vielleicht klingt, gemacht. Denn es gab eine neue NGO, die angeblich an dieser Aufdeckung von diesen Fällen beteiligt ist, die aber auch erst vor ein paar Wochen oder Monaten, glaube ich, gegründet wurde. Ich weiß nicht mehr ganz genau,
wann sie wurde war. 2 Wochen gegründet, bevor der Artikel bei Welt kam.
Genau, also die wurde passenderweise genau da gegründet und wurde aber als Beweis bzw. als Kronzeuge dafür herangezogen, dass es eben diesen Schattenlobbyismus da gäbe in der Europäischen Union, was natürlich kompletter Unsinn ist. Und das ist ein Thema, das ist sehr typisch für die Medien des Axel Springer Verlags, auch sehr typisch für die Welt spezifisch, so ein Thema so zu behandeln. Sowas, was mal Thema war, was auch schon kritisiert wurde, eine Kritik, die tatsächlich existierte, die aber haltlos ist, so wieder aufzubringen, als wäre es eine ernsthafte Kritik oder als wäre es sogar ein Skandal.
Das macht die Welt schon seit vielen Jahren. Also die Welt normalisiert so lobbyfinanzierte, rechtsextreme, anders verschwörungsideologische Lügen und Desinformation seit Jahren, indem sie einfach wieder aufkocht für einen Mainstream Publikum. So normalisiert die Desinformationsplattform Welt das schon seit langem und jetzt hat sie es wieder gemacht.
Genau, und übrigens auch der Autor oder einer der Autoren in diesem Artikel war Axel Bojanowski, der auch schon sehr lange dafür bekannt ist, solche Kampagnen mit voranzutreiben. Also auch das ist bekannt eigentlich und das wäre an sich jetzt schon ein Problem, wenn die Story jetzt hier zu Ende wäre. Dann wäre es halt der klassische Volksverpetzer-Kritik an der Welt. Und es wäre auch richtig und wichtig. Aber, und das ist der Skandal, und jetzt kommen wir zu dem Artikel, in dem wir eigentlich erst darüber berichtet haben, es hat da nicht aufgehört. Denn nachdem diese Welt, diese neu aufgekochte, vergammelte Schattenlobbyismus-Idee veröffentlicht hat, haben die anderen Medien aufgegriffen. Und mit anderen Medien meine ich nicht irgendwelche Schwurbelmedien, es hat unter anderem die Tagesschau aufgegriffen. Die haben das einfach abgeschrieben. Ein öffentlich-rechtliches Medium, das von unseren Gebühren finanziert wird. Ich bin wirklich im Kontext von diesem Artikel manchmal kurz davor, das böse Wort zwangsfinanziert zu verwenden. Aber na, das sind Medien, die werden von Gebührenzahlerinnen, von den Menschen in Deutschland bezahlt. Und sie haben dazu geschrieben, Es gäbe einen Medienbericht dazu. Ne? Die EU-Kommission soll laut einem Medienbericht Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen Firmen bezahlt haben. Wie gesagt, das war Monate, nachdem bekannt war, dass das nicht stimmt, dass das ausgedacht ist, dass das nicht gut recherchiert hat, sondern einfach nur irgendwie eine politische Haltung von ein paar Konservativen war. Und dann schreiben sie noch am Ende, also das war jetzt die Einleitung dieses Artikels, die ich vorgelesen habe, am Ende der Einleitung schreiben sie noch, Ziel sei gewesen, die Öffentlichkeit von der Klimapolitik der EU zu überzeugen. Auch das stimmt nicht, haben wir auch schon gerade festgestellt. Und als letzten Satz, NGOs wehren sich gegen die Vorwürfe. Und dann haben wir ja beide Seiten beleuchtet, dachten sie sich. Dann haben wir es ja uns von beiden Seiten angeschaut, haben beide zu Wort kommen lassen. Wo die Wahrheit ist, das muss sich doch der Leser und die Leserin selbst ausdenken. Und das große Problem ist, sie haben diesen ganzen Artikel, wie Thomas gerade schon meinte, der ist mehr oder weniger von der Welt abgeschrieben. Das haben sie sogar zugegeben. Im zweiten Absatz steht dann, es geht aus geheimen Verträgen hervor, die Welt am Sonntag einsehen konnte. Das Ding ist aber, zu genau diesem Thema hatte eben schon vor 4 Monaten im Februar Politico, die sogar aus dem gleichen Verlag sind wie die Welt, das ist ja auch Springer. Mhm. Politico hatte darüber kritisch berichtet, die Süddeutsche hatte darüber kritisch berichtet und andere hatten das Thema auch schon aufgegriffen. Das ist nichts, wo man jetzt sagen müsste, da hätte die Tagesschau mal investigativ reingehen müssen, wo ich vielleicht verstehe, dass man dafür nicht immer die Ressourcen hat. Das ist nichts, wo man krass viele Expertinnen hätten befragen können. Man hätte das Thema bei Google eingeben müssen. Das ist alles, was man hätte machen müssen, um herauszufinden, dass die eigene Schlagzeile, der eigene Aufmacher Bullshit ist. Und das ist nicht passiert. Und das ist einfach nur katastrophales Medienversagen.
Die Tagesschau sollte eigentlich das Flaggschiff des deutschen Journalismus sein. Und sie haben hier einfach so viele journalistische Grundregeln missachtet und gebrochen. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das Schlimmste war, die haben sich nicht mal dafür entschuldigt. Die haben nichts richtig gestellt.
Und auch also, nichts runtergenommen. Der Artikel, nein. Ich habe den hier gerade live offen auf meinem zweiten Bildschirm. Dieser Artikel ist jetzt noch live. Ich würde den genauso sehen mit genau diesem, was ich euch gerade vorgelesen habe. Das steht 1:1 da, trotz der massiven Kritik, die es daran gab.
Die Tagesschau hat nur später ein paar Sachen ergänzt und nicht mal transparent darauf hingewiesen, dass sie Sachen dazu ergänzt hat.
Und auch, aber die Ergänzungen sind auch nur sowas wie, na, es gibt jetzt eine Gegenbehauptung von der Kommission und eine Gegenbehauptung von den NGOs, was eben dann wieder so dieser typische Both-Sidism ist, dieses, naja, wir haben ja auf der einen Seite die komplett erfundenen Vorwürfe und auf der anderen Seite haben wir die sagen, dass es komplett erfunden ist und die Wahrheit wird ja dann irgendwo in der Mitte liegen. So funktioniert das aber nicht. Und das macht mich wirklich, wirklich sauer, dass die Medien, die ich als demokratisch eingestellter Mensch immer verteidige, die ich für einen riesen Erfolg halte, dass wir so ein Konzept haben von einem staatsfernen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich über Beiträge finanziert, dass diese Medien so sehr dabei versagen, Grundsätze von kritischen oder von Journalismus überhaupt, von politischem Journalismus einzuhalten.
Das ist nicht nur ein Einzelfall. Das ist vielleicht der praktische Grund, wenn ihr euch fragt, wie kann es so sein, dass so viel rechte Lügen geglaubt werden? Wie kann jemand wie Trump an die Macht kommen? Wie kann die AfD so stark werden? Wie kann es sein, dass Fake News so viel Verbreitung bekommen? Genau hier seht ihr das. Irgendwelche rechtsextremen Leute behaupten irgendwelche Sachen, irgendwelche lobbybezahlten Dinge setzen in die Welt, die, no pun intended, und die Welt greift das dann auf und dann greift das die Tagesschau auf und dann ist diese Lüge Mainstream. Und ja. Es gibt keine Ausreden, wir haben nur darüber berichtet. Ja, ihr habt nur die Lügen berichtet. Aber ihr habt sie nicht eingeordnet, ihr habt keinen Faktencheck gemacht. Genau so verbreiten sich Desinformationen, weil irgendwas bleibt hängen. Hunderte, Tausende, Millionen Menschen haben das geglaubt. Als das rauskam, habe ich die Kommentarspalten gelesen. Die Leute waren empört, die haben es genau. Auch wenn es die Tagesschau sagt. Sie hat es nicht gesagt, aber so wirkt das. Ja. Genau so versagt der Journalismus. Genau das ist die absolute Grundkritik, die Volksverpetzer jeden Tag rausbringt. Und das Problem sind dann nicht nur Rechtsextreme und Nazis oder wie die AfD. Es ist nicht nur unseriöse Medien wie Welt und Bild. Es ist auch sind vermeintlich seriöse Medien wie die Tagesschau. Das zieht sich durch die ganze Bank durch. Das habe ich, wenn ich ein bisschen schamlos Eigenwerbung machen darf, in meinem Buch Werbung für die Wahrheit, habe ich das auch alles schon erklärt. Da ist genau das und niemand lernt irgendwas dazu. Sie machen immer weiter und sie stellen sich jetzt nicht mal mehr richtig. Und das ist, sorry, Red Ende.
Ja, aber ich kann es wirklich verstehen. Und das ist, also es ist so katastrophal, wie sehr dieses Versagen ist, weil es ja eben, wie gesagt, das ist nicht technisch schwer, das herauszufinden, dass es da diese Kritik daran gab. Aber das ist ein gewaltiger Vorwurf, den sie hier machen. Sie machen den Vorwurf, dass eine Regierung NGOs finanziert. Das ist quasi Astroturfing, was sie hier vorwerfen. Und sie recherchieren es, also sie haben es nicht mal recherchiert im Sinne von mal bei Google eingegeben. Nicht mal das ist passiert, wo ich sage, dass, ich meine, das mache ich zum Teil privat, wenn ich mit Kumpels zocke und die was Komisches sagen, dann recherchiere ich das nebenbei. Also ich verstehe das nicht, wie man das als hauptberuflicher Journalist bei einem der wichtigsten deutschen Medien nicht hinbekommen kann. Und ja, es haben viele von unseren Leserinnen und Lesern sehen das aber offensichtlich genauso. Das war unser drittmeist geklickte Artikel auch des Monats. Also ich will auch nicht so tun, als würde niemand darüber reden oder niemand das kritisieren. Das passiert und das ist gut, dass es kritisiert werden muss und dass es auch weiter so gehen. Das Problem ist nur, dass diese Kritik offenbar nicht mehr wirklich ankommt. Das ist, was mir am meisten Sorge bereitet. Aber wir sind jetzt schon wieder sehr, sehr, sehr tief drin in dieser Aufnahme. Da steht schon wieder, schon wieder eine sehr hohe Minutenanzahl. Oh no. Ich will gar nicht so genau hinschauen. Wir hatten auch viel zu besprechen heute. Wir hatten große Themen. Es hat mir auch wie immer sehr Spaß gemacht. Es war auch sehr schön, dass Sophie heute dabei war. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam ein bisschen den Strich wieder drunter machen für diese Woche. Wir haben die Geduld unserer Zuhörerinnen und Zuhörer genug strapaziert.
Yes, dann ja. machen wir hier bald Schlussstrich. Also vielen Dank, dass ihr heute bei unserer 12. Folge dabei wart. Wir waren Thomas und Freddy und natürlich auch die wundervolle Sophie mit ihrem weiteren Gastauftritt. Und wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ich hoffe, ihr hattet auch die Geduld mit uns, das heute ein bisschen wieder länger zu machen. Die nächste Folge wird unser einjähriger Geburtstag sein. Wir freuen uns deshalb auch sehr drauf. Und wir freuen uns auch zu diesem Anlass auch über besonderes Feedback, was euch an dem Format grundsätzlich gefällt und was nicht. Ob wir irgendwas besser machen können, ob wir die Spiele zu lange machen.
Ob wir zu wenig Spiele machen.
Ob wir mehr Spezialepisoden machen sollen. Also schreibt es uns gerne in die Kommentare, wo wir auch immer das immer posten. Oder gerne an redaktion@volksverpetzer.de. Ansonsten denkt wie immer dran, folgt uns auf allen Social Media Kanälen, Instagram, Facebook, TikTok etc. Die Links findet ihr alle in der Beschreibung unten. Und wer kein Social Media hat, wir haben natürlich auch die Volksverpetzer App im Play Store und App Store, auf der ihr den gesamten Content gebündelt findet. Jetzt auch noch mit super vielen weiteren Updates, geilere Suche, Fake-Meldestelle und viel mehr Content. Alle Links und zu unseren Quellen und Artikeln, die wir in der Folge besprochen haben, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Der Podcast wird produziert von der Podcast- und Social-Media-Agentur Kundenfokussiert und Volksverpetzer ist zu 100% crowdfinanziert. Also auch wir sind keine NGO, die von der EU Geld kriegt, auch wenn das manche uns da in den Topf geworfen haben, ironischerweise. Nein, wir sind 100% crowdfinanziert und wer das möglich machen möchte, kann uns gerne spenden auf der Webseite. Link ist auch in der Beschreibung. Ein großes Dankeschön an euch alle. Bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Volksverpetzer. Der Podcast.